SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Triumph für die Tories. In Großbritannien räumt die konservative Partei ab. Premierminister Cameron regiert weiter mit einer Mehrheit. Die Schotten machen aber Cameron das Leben schwer. Und sein eigenes Versprechen, das Volk über den Verbleib in der EU abstimmen zu lassen. Die Analyse und die Folgen der Großbritannien-Wahl im Tagesgespräch. Der Bundesrat hört die Kritik des Parlaments und spart darum beim Personal. Die Medikamentenpreise in der Schweiz purzeln nicht groß. Das Bundesverwaltungsgericht unterstützt die Pharmafirmen und verärgert den Preisüberwacher. Am Mikrofon begrüßt sie Ivana Pribakovic. Allen Unkenrufen zum Trotz. Die Konservativen sind in Großbritannien offenbar immer noch die Partei der Wahl. Die Tories holen sogar die absolute Mehrheit. Martin Alliot, wie sieht das Wahlresultat aktuell aus?
Wie Sie andeuteten, Frau Pribakovic, in den der letzten halben Stunde haben die Konservativen die magische Grenze zur absoluten Mehrheit mit 323 Sitzen übersprungen. 12 Sitze sind immer noch nicht verteilt. Es wird also eine Handvoll Sitze mehr geben. Labour hat fast 100 Sitze weniger als die Konservativen. Die Liberalen können in einem Minibus ins nächste Parlament kommen, gerade noch 8 Abgeordnete. Während in Schottland die schottische Nationalistenpartei gänzlich aufräumt und praktisch einen Einparteienstaat mit 56 der insgesamt 59 schottischen Mandate kreiert.
Premier Cameron hat seinen Wählerinnen und Wählern viel versprochen, auch eine Abstimmung über den Verbleib in der EU. Wird er dieses Versprechen halten?
Er steht in der Pflicht. Das ist der Fluch der absoluten Mehrheit. Er hat keinen Koalitionspartner mehr, der ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Er will vor Ende 2017 ein Referendum entweder über neue Mitgliedschaftsbedingungen oder im ablehnenden Falle über den Austritt abhalten.
Und welche Folgen wird das Wahlresultat, das heutige, auf die britische Innenpolitik haben, kurz gesagt?
Auch hier wieder, Cameron ist an seine teuren Wahlversprechen gebunden und der Graben zwischen Schottland und England ist tiefer geworden, weil die schottische Nationalistenpartei sich nun unter Fremdherrschaft fühlen darf mit einer konservativen Regierung. Auch da nehmen die Friktionspunkte innerhalb des Königreichs zu. Man denkt bereits über eine Föderalisierung nach, über eine Wahlrechtsreform. Aber ich glaube das erst, wenn ich das konkret sehe.
Danke, Martin Alliot. Sie hören wir um eins mit einer ausführlichen Analyse dieser Wahlen. Und Martin Alliot hat es angetönt. Die große Verliererin der Wahlen im Königreich ist die Mitte-Links-Partei Labour. Joe Shelbert mit den Stimmen der Enttäuschten.
Labour-Chef Ed Miliband war der Schock bei seiner ersten kurzen Stellungnahme zum Wahlausgang anzuhören. Mit gepresster Stimme dankte er seinen Mitstreitern und bedauerte die Verluste, die die Partei einstecken musste.
This has clearly been a very disappointing and difficult night.
Es sei für ihn und Labour eine enttäuschende und schwierige Nacht geworden. Labour habe die gesteckten Ziele nicht erreicht, vor allem schmerzten die Verluste in Schottland, wo der Nationalismus gesiegt habe. Für Labour komme jetzt eine sehr schwierige Zeit, aber auch für die neue Regierung, die jetzt das gespaltene Land wieder zusammenbringen müsse. Am Nachmittag will Miliband noch einmal zur Wahl Stellung nehmen. Viele gehen davon aus, dass er als Parteichef zurücktritt. In Schottland, wo Labour einst dominierte, hat die Partei gerade noch einen Sitz gewonnen. Weit über 40 gingen verloren. Aber auch in England verlor die Partei zwar nicht Sitze, aber Prozentpunkte. Vor allem in ihren einstigen Hochburgen in Nordostengland an die Anti-EU-Partei United Kingdom Independence Party, UKIP. Hier in Hartlepool hat es noch knapp gereicht, aber selbst in dieser Labour-Hochburg spürte Ian Wright, der langjährige MP, den Atem der UKIP. Labour kommt auf bloß noch 35% der Stimmen, dann folgt schon der UKIP-Kandidat mit 28%, der die Konservativen deutlich überflügelte. Und Hartlepool ist keine Ausnahme. In vielen nordenglischen Städten ist UKIP gleich hinter Labour jetzt zweitstärkste Partei. Die Region bleibt zwar vorwiegend in Labour-Hand, aber in vielen dieser Hochburgen hat UKIP große Breschen geschlagen. Hunderttausende einst treuer Labour-Wähler sind zu UKIP gewandert. Schuld daran seien die Konservativen. Labour selbst habe sich da nichts vorzuwerfen, glaubt Ian Wright. Die konservative Regierung in London habe den englischen Norden vernachlässigt. Die Leute seien darob enttäuscht und hätten daher aus Protest gegen die großen traditionellen Parteien diesmal UKIP gewählt. UKIP, die sich auch als Oppositionspartei verkauft habe. Aber letztlich könne nur Labour dafür sorgen, dass die Nöte des Nordens in London gehört würden. Mindestens bei dieser Wahl sahen das viele Bürgerinnen und Bürger anders und wandten sich von Labour ab. Auffällig ist auch, dass die bürgerlichen Parteien UKIP und Konservative in manchem Wahlkreis im Norden zusammen mehr Stimmen holten als Labour. Labour hätte so, je nach Absprache, Dutzende von einst sicheren Sitzen in den ehemaligen Industriegebieten verlieren können. Diese Unterstützung für seine Partei im Norden hat selbst UKIP-Kandidat Philip Broughton überrascht. Es waren nicht nur ehemalige Wähler der Konservativen, die UKIP die Stimme gaben, meint Broughton, sondern eben viele, viele Labour-Anhänger, die zwischen den Konservativen und Labour inzwischen keinen Unterschied mehr sehen. Diese Leute wollten eine Partei, die Klartext spreche und sich für einen tatsächlichen Politikwechsel einsetze. Für Labour kommen, wie es Ed Miliband gesagt hat, wohl schwierige Zeiten. In Nordengland verliert man an die rechtsgerichtete Anti-EU-Partei UKIP, in Schottland wiederum an die klar links positionierte SNP. Ein schwieriger Spagat, aber auch ein Zeichen dafür, dass viele nicht mehr erkennen, woran man mit Labour eigentlich ist.
Josh Helbert aus Hartlepool im Nordosten des Landes. Und nach Großbritannien schalten wir wieder um eins. Jetzt wechseln wir zu den weiteren Nachrichten und damit in die Schweiz. Bitte, Christoph Studer.
Der Bundesrat ist bereit, die Kosten für das Personal der Bundesverwaltung weiter zu senken. Er schlägt vor, Aufwand und Investitionen der Verwaltung zu reduzieren um 330 Millionen Franken. Mindestens die Hälfte davon soll im Personalbereich eingespart werden. Der Bundesrat reagiert damit auf eine Motion des Luzerner CVP-Nationalrates Leo Müller. Dieser hatte zusätzlich gefordert, die Ausgaben für das Bundespersonal auf dem Stand der Rechnung 2014 einzufrieren. Dies lehnt der Bundesrat aber ab. Das Bundesverwaltungsgericht gibt der Pharmabranche Recht. Beim Preisvergleich der kassenpflichtigen Medikamente in der Schweiz müsse der Bund künftig umfassendere Abklärungen treffen. Er darf laut dem Gericht nicht einfach die Preise hierzulande mit jenen im Ausland vergleichen. Vielmehr müsste etwa auch untersucht werden, ob die Medikamente wirksam und zweckmäßig seien. Die Pharmabranche hatte den Bund bereits seit längerem kritisiert. Mit dem reinen Preisvergleich mache es sich das Bundesamt für Gesundheit zu einfach. Auf der anderen Seite bemängeln Konsumentenschutzorganisationen regelmäßig, die Pharmabranche profitiere von zu hohen Gewinnmargen. Der Schweizer Zementhersteller Holcim und sein französischer Konkurrent Lafarge rücken ihrer geplanten Fusion einen großen Schritt näher. Die Holcim-Aktionäre haben das Vorhaben an der außerordentlichen Generalversammlung in Zürich abgesegnet, mit fast 94% der Stimmen. Abgestimmt wurde jedoch nicht direkt über die Fusion, sondern über eine Erhöhung des Aktienkapitals um fast 530 Millionen Franken. Auf diese Weise können alle Lafarge-Aktien in Lafarge-Holcim-Aktien umgetauscht werden. Nun müssen noch die Aktionäre von Lafarge den neuen Aktien zustimmen. Der Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta hat ein Übernahmeangebot des US-Konzerns Monsanto abgelehnt. Das schreibt Syngenta in einer Mitteilung und nimmt damit erstmals Stellung zu entsprechenden Medienberichten. Das Angebot sei zu tief und unterschätze die, Zitat, regulatorischen Risiken, die solche Geschäfte mit sich brächten. Monsantos Angebot liegt bei 45 Milliarden Dollar, wie Syngenta bestätigte. Die Syngenta-Aktie hat heute zu Handelsbeginn 18% an Wert gewonnen. Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im April weiter verschlechtert. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 3,3%, verglichen mit 3,2% im Vorjahr. Insgesamt waren laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft 141.000 Arbeitslose registriert. Das sind 4.000 mehr als vor einem Jahr. Die kantonalen Finanzdirektoren lehnen die Volksinitiative für eine einheitliche Erbschaftssteuer ab. Ein Ja zur Initiative bedeutet einen fundamentalen Eingriff in die kantonale Steuerhoheit. Zudem drohe bei einer Annahme des Begehrens eine rechtlich unsichere Lage, da einzelne Teile rückwirkend gelten würden. Über die Erbschaftssteuerinitiative wird am 14. Juni abgestimmt. Eingereicht wurde sie von der SP, der EVP, den Grünen und der Christlich-Sozialen Partei. Der Deutsche Bundestag hat mit einer Feierstunde dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa gedacht, heute vor 70 Jahren. Parlamentspräsident Norbert Lammert würdigte die Soldaten der Westalliierten und der Roten Armee. Der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen, so Lammert. An der Gedenkveranstaltung im Bundestag nahmen auch Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck teil. Heute vor 70 Jahren hatte die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Der Zweite Weltkrieg war somit in Europa vorbei, nach fast 6 Jahren. In Asien dauerte er noch knapp 4 Monate länger. Das Wetter heute Nachmittag und am Abend: entstehen vielerorts Schauer und Gewitter. Morgen Samstag gibt es neben lokalen Regengüssen auch sonnige Abschnitte. Die Temperatur bei 18 bis 22 Grad. Im Süden scheint morgen oft die Sonne bei bis zu 26 Grad.
In den letzten 7 Jahren hat der Bund fleißig Personal eingestellt. Seither sind die Personalkosten um fast 20% angestiegen. Das hat im Parlament für Kritik gesorgt. Und auf diese Kritik reagiert jetzt der Bundesrat. Er will Stellen abbauen und in Zukunft weniger Personal einstellen. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Rund 5,4 Milliarden Franken kostete das Bundespersonal letztes Jahr. Der Bundesrat hat das Ausgabenwachstum zwar bereits gedrosselt, doch jetzt will er noch einmal auf die Bremse stehen. 165 Millionen Franken will er einsparen, mehr als bisher. Der Bundesrat unterstützt damit grundsätzlich den Vorstoß eines CVP-Nationalrats mit einem eigenen Gegenvorschlag. Der stellvertretende Direktor des Eidgenössischen Personalamts, Thomas Schmutz, erklärt:
Es ist eine Reduktion, also wir werden auch Stellen abbauen müssen, um diesen Gegenvorschlag zu erfüllen.
Und mehr, der Bund werde nicht nur Stellen abbauen, sondern auch bei den Löhnen sparen.
Wie die genaue Verteilung zwischen lohnseitigen Massnahmen, also Anstellungsbedingungen, und der Stellenabbau sein wird, kann man im jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber es wird sicher beide Teile treffen.
Was das konkret bedeutet, wie viele Stellen genau betroffen sind, ob Kündigungen nötig sind, das alles könne man jetzt noch nicht sagen. Grundsätzlich erfreut zeigt sich CVP-Nationalrat und Finanzpolitiker Leo Müller, der mit seiner Motion den Anstoß zum Sparen gab.
Da bin ich positiv überrascht, dass nun der Bundesrat nicht nur die Anzahl Stellen anschauen will, sondern auch die lohnseitigen Massnahmen. Und das ist ein neuer Ansatz, den ich sehr positiv beurteile.
Allerdings gehe der Bundesrat mit der Reduktion um 165 Millionen Franken beim Personal zu wenig weit.
Meine Motion verlangt nichts Unmenschliches. Es müsste ja möglich sein, diese rund 200 bis 250 Millionen Franken pro Jahr einzusparen.
Gar keine Freude am Vorhaben des Bundesrats zeigen die Personalvertreter. Die Generalsekretärin des Personalverbands des Bundes, Maria Bernasconi:
Das löst bei mir große Besorgnis aus, auch ein bisschen Erschrecken, weil die Leute ja immer mehr arbeiten müssen. Sie sind ausgepresst und sie verdienen die Wertschätzung auch über die Lohnmaßnahmen.
Die Personalverbände führten jeden Herbst Lohnverhandlungen. Mit diesen Aussichten aber müsse man gar nicht erst Verhandlungen beginnen. Der Bundesrat gefährde die Sozialpartnerschaft, dabei sei genau das Gegenteil nötig.
Diesem Personal muss man Danke sagen und ihnen nicht eines auf den Kopf hauen.
Der Personalverband des Bundes kündigt daher weitere Aktionen an, nachdem er bereits gestern eine Imagekampagne für die Arbeit der Verwaltung gestartet hat. Geht's nach dem Willen des Bundesrats, greifen die ersten Sparmaßnahmen beim Bundespersonal ab dem nächsten Jahr.
Gaudenz Wacker. Und auf diese Themen können Sie sich noch freuen. Auf dem Acker tut sich was. Der Chemieriese Monsanto scharrt weiter, Syngenta bleibt standhaft, vorläufig. Der Streit um die Medikamentenpreise geht weiter, die Pharmabranche führt zurzeit 1:0. Wie junge Wähler zur Urne bringen, das will dieser junge Mann lernen.
Wenn einem etwas stört, dann soll man versuchen, das zu verändern, weil es kann gelingen und dieses Erfolgserlebnis ist eben wunderschön.
Zuerst aber kurz zur Kurzarbeit. Wenn Unternehmer weniger Aufträge haben, aber ihre Angestellten nicht entlassen wollen, dann verhängen sie Kurzarbeit in ihrem Betrieb. Seit die Nationalbank die Euro-Franken-Untergrenze aufgehoben hat, führen mehr Betriebe in der Schweiz Kurzarbeit ein. Im Februar waren es 50% mehr im Vergleich zum Januar. Das tönt dramatischer, als es ist, Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier erklärt.
563 Firmen hatten sich im Februar für Kurzarbeit vorangemeldet. Schlussendlich haben nur 400 Betriebe davon Gebrauch gemacht. Das heißt, 3.600 Personen konnten dadurch weniger arbeiten. Zwar ist dies ein markanter Anstieg im Vergleich zum Vormonat und auch im Vergleich zum letzten Jahr, aber, so Boris Zürcher, Leiter der Direktion Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Er ist natürlich deutlich kleiner oder das Niveau ist deutlich geringer als etwa noch in den Jahren 2012 oder 2013, wo wir weit über 4.000 betroffene Arbeitnehmende hatten, die Kurzarbeit leisteten.
Und die Zahlen vor zwei Jahren sind noch gar nichts im Vergleich zum Höhepunkt der letzten Krise. Im Juni 2009 gab es fast 5.000 Firmen, die Kurzarbeit hatten. Damals waren 90.000 Personen betroffen, also gut 25 Mal mehr als dieses Jahr. Auch deuten die Prognosen für die folgenden Monate auf eine Entspannung hin. Im Vergleich zum Februar haben inzwischen weniger Betriebe einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt.
Wir hatten im März 503. Und jetzt im April haben wir noch 414 Betriebe.
Und ob diese Betriebe dann tatsächlich die Kurzarbeit durchführen, wird sich zeigen. Für viele Unternehmen macht es derzeit nämlich keinen Sinn, weniger zu arbeiten. Denn die Auftragsbücher sind noch gefüllt. Viele Angestellte müssen darum sogar länger arbeiten. Wegen des starken Frankens verdienen die Unternehmen vorerst einfach weniger. Darauf wird der Arbeitsmarkt aber erst in einigen Monaten reagieren.
Anna Lemmenmeier. Und wir bleiben bei der Wirtschaft. Das US-Unternehmen Monsanto ist weltweit die Nummer eins, wenn es um Saatgut geht. Das Schweizer Unternehmen Syngenta wiederum ist Weltmarktführer bei Pestiziden und Pflanzen, die diese gut vertragen. Jetzt hat Monsanto Appetit auf Syngenta. Doch Syngenta winkt ab. Das milliardenschwere Kaufangebot hat Syngenta dezidiert vom Tisch gewischt. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis, warum sagt Syngenta so klar Nein zu Monsanto?
Nun, als erster Grund wird angeführt, das Angebot von Monsanto mit 45 Milliarden Dollar, das sei zu tief. Dann werden regulatorische Gründe angeführt, das heisst, ausgedeutscht, Syngenta befürchtet, dass die beiden Firmen, wenn sie einmal zusammen sind, sich in gewissen Gebieten oder Ländern überschneiden, zu groß sind und dass man dort dann Firmenanteile verkaufen muss, sodass unter dem Strich dieses Zusammengehen gar nicht wirklich etwas bringen soll. Ob das aber wirklich der Grund ist?
Genau, Sie haben es selbst jetzt gesagt, ob das wirklich der Grund ist. Das eine, haben Sie jetzt gesagt, ist, so verdient man nicht allzu viel Geld, aber da liegt doch noch was anderes dahinter.
In der Schweiz, da sagen Analysten, Monsanto, das sei ein Biotech-Unternehmen. Dieser Konzern hat sich faktisch verabschiedet von der klassischen Chemie. Da werden neue Pflanzen gezüchtet mit Gentechnologie, während Syngenta fast noch ein bisschen ein klassischer chemisches Unternehmen ist, das Pflanzen züchtet, die gegen die eigenen Pestizide resistent sind. Und dieses Biotech-Unternehmen Monsanto zusammen zu tun mit dieser Syngenta, quasi klassische Chemie, das würde nicht gehen. Das ist die Schweizer Sicht auf diese Sache.
Monsanto sieht das offenbar anders. Warum denn?
Weil in den USA kann man von verschiedensten Chemie- oder Analysten lesen, die sagen, Monsanto habe festgestellt, dass tatsächlich seine Gentech-Pflanzen langsam die Resistenz verlieren, dass sie anfällig werden auf Ungeziefer und dass dieser Konzern deshalb nun das verloren gegangene Chemiewissen wieder einkaufen muss und deshalb bereit ist, 45 Milliarden Dollar auf den Tisch zu legen, um dieses Wissen bei Syngenta wieder einzukaufen, dass so quasi also ein Powerhouse entstehen könnte.
Monsanto hat schon zum zweiten Mal Syngenta dieses Kaufangebot unterbreitet. Muss man davon ausgehen, dass sie es auch ein drittes Mal versuchen?
Das weiß man zurzeit nicht. Monsanto hat jetzt drei Möglichkeiten. Entweder bläst es zum Rückzug und lässt die ganze Sache bleiben, weil Syngenta nicht willig ist. Oder es bessert sein eigenes Angebot auf. Das könnte einzelne Aktionäre dazu verleiten, auf diesen Zug aufzuspringen. Oder gar es präsentiert eine feindliche Übernahme, welche dann noch eine gewisse Zeit dauern könnte.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis. Und soeben erreicht uns eine dringende Verkehrsmeldung. SRF Verkehrsinfo von 12.51 Uhr. Achtung in Graubünden auf der A13 Richtung Sargans zwischen Maienfeld und der Raststätte Heidiland. Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Der Streit um die Medikamentenpreise in der Schweiz geht weiter. Das Bundesverwaltungsgericht stützt die Pharmabranche. Dadurch werden die Medikamente vermutlich nicht gross billiger. Und das wiederum kritisiert der Preisüberwacher. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Die Pharmabranche wehrt sich dagegen, dass Medikamente auch in der Schweiz den Preisschwankungen im Euroraum ausgesetzt werden. Mit dem starken Franken eskalierte dieser Preisstreit. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, im Sinn der Pharmaindustrie. Thomas Kueni, Generalsekretär des Branchenverbandes Interpharma, freut's.
Das Urteil schiebt eine Regel gegen Willkür. Es schiebt eine Regel, wenn da ein Amt ohne Rechtsgrundlage meint, man könne Verordnungen anpassen, auch wenn das Gesetz dafür eigentlich gar keine Basis bietet.
Tatsächlich hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass BAG, das Bundesamt für Gesundheit, mache sich die Arbeit zu einfach. Den Streit ausgelöst hat ein Medikament, für welches das BAG eine Preissenkung um gut 25% verfügt hatte. Die Firma wehrte sich gegen diesen Rabatt und machte geltend, dass der Bund nicht nur die ausländischen Preise, sondern auch die Preise anderer inländischer Medikamente berücksichtigen müsse. Tatsächlich kommt das Gericht zum Schluss, das Gesetz sehe eine regelmäßige, umfassende Überprüfung der kassenpflichtigen Medikamente vor. Auch die Wirksamkeit müsse jeweils neu beurteilt werden und es brauche auch einen Preisvergleich mit einer Therapie durch andere Medikamente. Die derzeitige, nur teilweise Überprüfung sei gesetzeswidrig. Folge: Das Gericht hebt die Preissenkung auf, das Bundesamt muss den Fall neu beurteilen. Die gesetzeswidrige Verordnung allerdings, die hebt das Gericht nicht auf. Das sei auch nicht nötig, meint Thomas Kueni, weil die Branche habe sich bereits vor dem Urteil
mit Bundesrat Berset zusammengesetzt und eine Einigung gefunden. Man hat damals auch gesagt, im neuen Preissystem muss dann neben dem Ausland auch der Preis im Inland, der sogenannte therapeutische Quervergleich, berücksichtigt werden.
Und mit diesem Kompromiss könnten sie leben. Die Pharmafirmen schon. Der Preisüberwacher hingegen klagt.
Ja, es ist einfach so, dass nur die Pharmaseite rechtlich vorgehen kann. Die Prämienzahlerinnen und die Prämienzahler können nur zuschauen und haben in dem Sinn rechtlich gesehen kein Gewicht. Und das führt einfach zu einer krassen Waffenungleichheit.
Durch die Drohung mit Klagen habe die Branche schon vor dem Urteil erreicht, dass die ausländischen Preise nur noch zu 2/3 berücksichtigt werden. Eine umfassende Überprüfung, wie vom Gericht verlangt, sei dieser Kompromiss allerdings nicht, kritisiert Meyerhans. Muss die erst letzte Woche ausgehandelte Verordnung also schon wieder angepasst werden? Vom Bundesamt für Gesundheit gibt es dazu keine Antwort. Das sei alles sehr komplex und müsse nun genau studiert werden. Noch sind die Wirkung und Nebenwirkungen des Urteils also nicht bekannt.
Wie bringt man Junge dazu, politisch aktiv zu werden oder nur schon abstimmen zu gehen? Das Kampagnenhandwerk erlernen diese Woche junge Aktivistinnen und Politiker. Unterstützt und organisiert wird diese Ausbildung von linken und grünen Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace, Parteien und Verbänden wie zum Beispiel der Gewerkschaft Unia. Die Nachwuchskräfte lernen dabei neue Tricks. Doch es zeigt sich, Altes bewährt sich erstaunlich gut. Das hat Samuel Buri vor Ort erfahren.
Dynamisch, mit Abklatschen und Applaus, verabschiedet die Gruppe junger Leute ihren Dozenten. Die Lektion fand draußen statt, in der Sonne vor dem Lagerhaus im zürcherischen Wila. 5 Minuten Pause, Zeit für ein Schwätzchen über eigene Aktionen.
Gibt es auch eine Aktionswebsite?
Ja, es gibt auch eine App. Crazy shit.
Okay, aber dann machen wir jetzt so, dass du dann nachher...
Leona Klopfenstein gähnt. Die aufgeweckte 24-Jährige ist etwas müde. Im Campaign Bootcamp, wie es auf Neudeutsch heißt, wird sie geschlaucht. 10 bis 12 Stunden täglich die ganze Woche. Die Jungsozialistin hat schon viel gelernt.
Das Problem, oder was ich immer mache, oder was Juso sehr oft macht, man hat eine Idee für eine Aktion und dann macht man diese Aktion. Und alles, was davor und danach kommt, das überlegt man sich manchmal nicht so gut.
Und drum werden im Kampagnencamp alle Elemente einer politischen Kampagne gepaukt. Was tun, wenn eine Initiative nicht genügend Unterschriften erreicht? Wie bringt man Leute für eine Sache auf die Straße? Oder
wie man mit Journalisten spricht, wie man einem Journalisten eine Kampagne verkaufen kann,
sagt der 27-jährige Till Aders ins Mikrofon. Die Jugendlichen im Kampagnencamp sind engagiert bei Nichtregierungsorganisationen oder Parteien, wie auch ihre Leiter. Nach dem Znacht soll eine Kampagne mit Website- und Unterschriftensammlung entstehen. Das Thema: Antibiotika im Tierfleisch. Mitten in der Gruppenarbeit ein Anruf. Till Aders geht ran.
Mahlzeit Schweiz, Till Aders.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, ich habe da eine Medienmitteilung vom Unispital Zürich bekommen.
Okay.
Eine Journalistin will innerhalb 20 Minuten ein Statement.
Die Situation hat sich in den letzten Tagen dramatisch verschärft. Heute Mittwoch hat dies zu einem Todesfall geführt. Und was Sie wollen jetzt in Stellung genommen?
Keine Ahnung. Ich kann nicht verstanden.
Jetzt muss die Gruppe entscheiden. Soll sie einen Todesfall nutzen, um der eigenen Kampagne mehr Schub zu geben? Die Mehrheit ist dafür.
Und da will man vielleicht noch so ein bisschen den Fokus auf Konsumentinnen und Konsumenten setzen.
Die Camp-Teilnehmer sind Ausnahmeerscheinungen. Eine Studie zeigt, über 2/3 der jungen Schweizerinnen und Schweizer haben nicht vor, bei den nationalen Wahlen im Herbst zur Urne zu gehen. Das spürt Leona Klopfenstein.
Also viele wollen einfach keine Partei beitreten oder sich nicht öffentlich engagieren. Und das frustriert mich ein bisschen. Ja, wie holen wir diese Leute?
Kann man die Jungen nicht mit sozialen Medien, Facebook und Twitter zum Wählen auffordern? Till Aders winkt ab.
Vor dem Bildschirm zu Hause oder auf dem Smartphone auf einen Like-Button klicken oder eine Online-Petition zu unterschreiben, gibt einem eine andere Verpflichtung, als wenn man das real auf der Straße macht oder wenn man dann das Stimm- oder Wahlkuvert tatsächlich abgeben muss.
Leona Klopfenstein ist einverstanden. Mobilisierung über soziale Medien tönt gut, geht kaum. Die Jungsozialisten sind altmodisch.
Bei uns ist wirklich so, wir nehmen oder eigentlich immer das Telefon in die Hand, wenn wir Leute mobilisieren wollen. Das machen wir auch jetzt dann für die Mobilisierung an die Urne im Herbst.
Das persönliche Gespräch wirkt am meisten. Dafür bleibt übrigens im Lager nur wenig Zeit. Abends um 11 ist Leona Klopfenstein nicht mehr müde.
Also ich bin dann so aufgeladen, dass ich wie 2 Stunden brauche, um so ein bisschen runterzukommen.
Doch echtes Lagerfeeling kommt kaum auf. Ein Bier, dann verschwinden alle im Schlafsack. Denn morgens um 7 müssen sie wieder raus, damit sie mit der nächsten Kampagne mehr Junge erreichen.
Der Bericht von Samuel Buri. Gleich 1. Die Glocke von Big Ben kündigt sozusagen das Tagesgespräch an auf SRF 1 und SRF 4 News. Unser Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot ist bereit zur großen Analyse bei Susan Brunner. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags, und die bringt uns Christoph Studer.
Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien haben die Konservativen von Regierungschef Cameron die absolute Mehrheit erreicht. Die Labour-Partei erzielte das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten. Große Verluste mussten auch die Liberaldemokraten hinnehmen, deren Parteichef Nick Clegg tritt zurück. Der Bundesrat ist bereit, beim Bundespersonal mehr zu sparen, als er früher angekündigt hatte. Die Landesregierung reagiert damit auf einen CVP-Vorstoss aus dem Nationalrat. Und die Fusion zwischen dem Schweizer Zementhersteller Holcim und seinem französischen Konkurrenten Lafarge bleibt auf Kurs. An der außerordentlichen Generalversammlung in Zürich sagten knapp 94% der Holcim-Aktionäre Ja zur nötigen Erhöhung des Aktienkapitals.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.